Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker Petkovic, dem Fußball-Podcast, den alle Menschen in Deutschland hören. Und Boris, du erzählst mir jetzt mal, was mit unserer Nationalmannschaft los ist.
Ja, sollen wir uns über den Nagelsmann unterhalten oder über Rudi Völler oder sollen wir uns über irgendeinen Spieler unterhalten, Musiala, der nicht gespielt hat? Kannst du, wie du willst.
Ich wollte dich ein bisschen überraschen und damit du gleich, weil ich weiß, es waren lange zwei Wochen für dich, für mich zwar auch, aber ich war wenigstens in der Timezone, also in der Zeitzone der New York und US Open. Das heißt, für mich ist es nicht ganz so schlimm wie für dich. Deswegen wollte ich nur sicher gehen, dass du bei uns bist, dass du wach bist und dich erstmal fragen, wie es dir geht nach diesen langen zwei Wochen.
Siehst du meine Falten? Siehst du, ich muss unbedingt zum Chirurgen was nachziehen lassen, weil ich werde ja nun also stündlich älter, zumindest gefühlt, aber du hast vollkommen recht, ich fühle, dass ich Jetlag habe nach den zwei Stunden, weil ich immer halt abends, ja, um 17 Uhr ging die Sendung los, was 11 Uhr Ortszeit war, bis morgens um 2, 3. Strophi Rune war end zu Ende um 4:45 morgens. Insofern war ich dann doch ziemlich durch und war froh, dass ich heute wieder in meinen vier Wänden bin, aber ich spüre es ganz schön.
Ja, du hast jetzt noch eine Stunde, auf die wir uns konzentrieren und wo du mir genau erzählst, wie Sincaras Nummer 3, wie das ablief, was du gesehen hast. Und wir sind natürlich kein Fußball-Podcast, wir sind der Tennis-Podcast. Und dann entlasse ich dich in deinen wohlverdienten Urlaub. Aber lass uns doch direkt loslegen den Männern. Und dann können wir hinten raus auch auf die Frauen zugehen. Aber lass uns doch mal loslegen bei den Männern und vielleicht bei den Halbfinals. Jannik Sinner setzte sich in einem leicht dramatischen Match gegen Felix Auger-Aliassime durch. Es war vielleicht auf dem Papier nicht so dramatisch, aber er hatte die lange Medical Timeout, also der Physio musste auf den Platz kommen, er wurde am Bauchmuskel behandelt. Dann hat Felix Auger-Aliassime wirklich einen guten Spielplan gehabt. Er ist oft ans Netz gekommen, hat oft Surfen-Volley gespielt. Er hat sich wohl gesagt, von der Grundlinie, da ist es für mich schwierig gegen Jannik Sinner, also mache ich ein bisschen was anderes. Und in der anderen Hälfte hat Carlos Alcaraz sich einmal mehr gegen Novak Djokovic durchgesetzt. Novak wieder der beste Spieler von allen, bis auf Alcaraz und Sinner. Wie hast du die Halbfinals gesehen? Und dann gehen wir natürlich auch zum Finale über.
Ja, vielleicht fange ich bei dem ersten Halbfinale an, Alcaraz Djokovic. Erstmal bemerkenswert, wie Djokovic wirklich zwei Sätze gut mitgehalten hat.
Ja.
Gerade im zweiten Satz muss er vielleicht sogar gewinnen. Aber ein weiteres Mal war Alcaraz einfach physisch und dann im dritten auch spielerisch stärker. Das sollte uns nicht überraschen. Djokovic ist 38 Jahre alt. Aber die Tatsache, dass er wirklich der drittstärkste Spieler ist im Bunde, ist sehr gut für den Serben, aber eigentlich schlecht für den Rest.
Ja. Also das und nur um das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Novak hat jetzt Alexander Zverev im Race überholt und ist also auch auf Papier im Race die Nummer 3 hinter Sinner und Alcaraz oder Alcaraz und Sinner beziehungsweise.
Ja, und darüber wollte ich auch ein bisschen sprechen. Ich meine, auf der einen Seite hat auch Novak nach dem Spiel, ich glaube, zum ersten Mal zugegeben, dass es Best of 5 für ihn jetzt eigentlich nicht mehr machbar ist, wenn er gegen Sinner oder Alcaraz spielt. Und er weiß auch noch nicht, wie lange jetzt seine Grand Slam-Karriere fortgeführt wird. Also es war zum ersten Mal offen angesprochen, dass vielleicht 2026 sein letztes Grand Slam-Jahr wird. Er hat angesprochen, dass er über 2 Gewinnsätze noch mithalten kann. Das stimmt. Aber warum spielt er Tennis? Um zum 17. Mal Rom oder Monte Carlo oder Cincinnati zu gewinnen oder ob er nochmal 25 Grand Slam-Siege einfährt. Und ich glaube, das Zweite ist es. Und ich glaube, er hat zugegeben, dass er einfach aufgrund seines Alters und auch der Stärke der jungen Wilden es eigentlich realistisch nicht mehr schaffen kann. Was heißt das jetzt genau? Heißt das, dass er dann irgendwann so aufhört? Hast du eine Idee, wann das sein könnte? Glaubst du, dass er noch einen vollen Grand Slam-Jahr spielt? Auf der anderen Seite träumt er noch von Olympia 28, wo er die Goldmedaille für Serbien verteidigen will. Das ist in 3 Jahren. Also ich persönlich finde das unrealistisch. Aber US Open, das klang mir schon so ein bisschen wie Abschied.
Ja, fand ich auch, und auch als er rausgegangen ist, er ist so auf dem Weg raus, hat er nochmal angehalten, genau. Hat nochmal die Tasche runtergenommen, nochmal Herzen ins Publikum gezeigt. Genau. Man muss auch sagen, das amerikanische, das New York Publikum war eines der ersten. Ich finde, jetzt ist es überall auf der Welt so, dass egal wohin Novak kommt, ihm unglaublich viel Liebe und Respekt entgegenprallt. Aber New York war das erste Publikum, das ihn empfangen hat mit viel Liebe und Respekt. Ich denke da an das Daniil Medvedev Match. Ja. Wo wirklich das New York Publikum sich voll hinter Novak gestellt hat, sodass er fast überfordert davon war und gar nicht wusste, wie es ist, mit Publikum statt gegen Publikum zu spielen. Er hatte sich in all den 20 Jahren seiner Karriere so daran gewöhnt, gegen das Publikum zu spielen, dass er fast gar nicht wusste, was er da machen soll damit. Und das war auch jetzt wieder zu spüren, wirklich in jedem Match. Ich habe fast alle Matches von ihm im Stadion gesehen, war das Publikum total auf Novaks Seite. Er hat in den ersten paar Runden gegen junge Amis gespielt, Lerner Tien und wer war es noch? Spider oder so, genau, Spider. Und da war das Publikum war trotzdem auf Novaks Seite und deswegen war das wie so ein kleiner Abschiedsmoment. Auf der anderen Seite, ich kann nicht aufhören, über Wimbledon nachzudenken, Boris, wo Jannik Sinner quasi raus war gegen Dimitrov, bevor der sich den Brustmuskel reißt und Carlos Alcaraz in der ersten Runde über 5 Sätze gegen Fabio Fognini muss. Und dann ist Novak Djokovic wahrscheinlich Wimbledon-Sieger, wenn man mal, weißt du? Die Frage ist halt nur, ob er das mit sich ausmachen kann, dass er sich quasi darauf verlassen muss, dass einer der anderen beiden irgendwo einen Stolperstein findet auf dem Weg zum Finale oder Halbfinale. Ich weiß nicht, ja? Oder ob er sich, aber das ist eben diese feine Balance, die er gerade laufen muss. Er will nicht mehr so viele Turniere spielen, weil er Angst hat, sich zu verletzen, weil er ein bisschen älter ist. Auf der anderen Seite sieht man dann im ersten Spiel, vor allem gegen Lerner Tien, dass er fitnessmäßig angeschlagen ist. Nicht, weil er nicht genug trainiert, sondern einfach, weil diese Match-Fitness nochmal eine ganz andere Fitness ist, als die Fitness, die man im Wald oder im Kraftraum sich erarbeitet. Und ich weiß nicht, ob er die Energie aufbringt, nochmal 3 Vorbereitungsturniere vor Australien oder Wimbledon zu spielen, um dann mit dieser Matchfitness da aufzutauchen. Glaubst du, er kriegt das nochmal hin, Boris?
Nein, aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt erwähnt. Er ist eigentlich am Ziel seiner Träume. Er wird von allen tennislieben Menschen in New York, in Paris, in London, wirklich jetzt endlich mal respektiert und wertgeschätzt. Das haben sie, glaube ich, endlich kapiert, was für eine Lebensleistung Novak Djokovic vollbracht hat und wie wichtig er eigentlich noch ist für die junge Generation, so als Mahnmal von wegen, also wenn ihr meint, dass er gut seid, er war jetzt zum 53. Mal in einem Halbfinale eines Grand Slam. Als ich die Zahl gehört habe, gesagt, das geht nicht, das ist ein Schreibfehler.
Yeah.
53 Mal im Halbfinale eines Grand Slams. Weißt
absolut.
Du das? Das wird kein Mensch mehr erreichen. Und ich glaube, jetzt ist für ihn so der Kreis geschlossen. Ja, er ist der erfolgreichste Spieler, aber jetzt wieder endlich mal gewürdigt. Wo bleibt denn die Motivation? Er hat jetzt 17, 18 Jahre immer gegen die Zuschauer gespielt. Jetzt umarmen sie ihn, jetzt respektieren sie ihn. Also dann geht auch der letzte Grund seines Schaffens irgendwie aus dem Fenster, weil er jetzt nicht mehr weiterspielen muss. Ja. Die Frage ist aber, langt es ihm sportlich ein Halbfinale eines Grand Slams? Jetzt 99% der Spieler würden sagen, Halbfinale nur einmal im Grand Slam, unterschreibe ich sofort.
Yeah.
Er hat eine andere Karriere, er hat ein anderes Ziel. Also ich glaube, er denkt zum ersten Mal wirklich nach, wie lange er noch Tennis spielen will, wie lange er noch Grand Slam Tennis spielen will und vor allem warum.
Ja, ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Mich hat jemand gefragt, was ich glaube, und ich habe gesagt, ich glaube, dass sich in den nächsten 4, 5 Monaten für ihn persönlich sehr viel entscheiden wird. Das heißt nicht, dass wir davon was mitbekommen. Vielleicht sagt er erst in einem Jahr oder einem halben Jahr was. Aber ich glaube, dass er für sich in den nächsten 3, 4, 5 Monaten eine Entscheidung treffen wird oder dass ihm Sachen klarer werden. Und der Grund, warum ich das sage, bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Boris, als ich älter wurde, als ich wusste, es geht nicht mehr lange, ich wusste nicht mehr wie lange, aber ich wusste, es geht nicht mehr lange, war das Schlimmste für mich, diese Preseason vor mir zu haben, diese 5 Wochen, wo man sich quälen muss und mein Körper war schon gealtert, mein Körper war schon angeschlagen und da war mir klar, so viele mehr von diesen Preseasons will ich nicht mehr machen, wie viele habe ich noch in mir und deswegen glaube ich, dass sich für Novak in diesen nächsten 3, 4, 5 Monaten viel entscheiden wird, wenn er sich damit konfrontiert sieht, kann ich noch mal 4, 5 Wochen in Hitze mich auf Australien vorbereiten oder gehe ich nochmal auf Wimbledon oder was auch immer, ne? Ich glaube, dass sich da für ihn persönlich einiges klar werden wird in der Phase.
Ja, auch die Frage, was spielt er noch? Ich weiß, er spielt den King Slam in Riad im Oktober, aber sonst hat er kein weiteres Turnier auf dem Plan. Das ist für meinen Geschmack zu lange bis Melbourne. Mhm. Also er muss noch irgendwo was spielen, aber die Frage ist eben, warum? ATP-Finale will er nicht spielen, obwohl er sich dafür qualifizieren würde. Und sonst, wir haben jetzt Anfang September, Melbourne beginnt erst Mitte Januar. Das ist eine lange Pause. Zwischen Wimbledon und US Open war schon eine lange Pause und ihm fehlt so die Turnierfitness, ne? Dass man einfach im Turnier ein Match spielt. Das ist anders wie im Training. Das ist eine andere körperliche und geistige Belastung. Jetzt 4 Monate Pause bis Melbourne ist zu lange. Dann kann er auch da nicht mehr die Leistung bringen. Also ich glaube, du hast recht, dass er für sich in den nächsten Monaten bis Weihnachten entscheiden muss, okay, wie lange noch und wo ist es da möglicherweise zu Ende?
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss allerdings noch 2 Sachen sagen zu Novak. Ich saß courtside gegen Taylor Fritz in seinem Viertelfinale, den er in 4 Sätzen besiegt hat. Und es ist absurd, Boris, wie gut Novak Djokovic Tennis spielt. Also ich meine, im ersten Satz, wo er noch so frisch ist, wo er den Ball gut sieht, Taylor Fritz serviert 133 Meilen pro Stunde im Durchschnitt. Das sind in etwa was 222 km/h im Durchschnitt. Ne? Das heißt, er hat ein paar schnellere, er hat ein paar langsamere gehabt, aber im Durchschnitt 220 km/h. Und Novak ist an jedem einzelnen Aufschlag dran. Nicht nur dran, sondern spielt ihn dann mit so einer halben Kurve genau 10 Zentimeter vor die Grundlinie und es ist so, als wäre nie was passiert. Und Taylor Fritz Aufschlag sieht aus wie mein Aufschlag, der im Durchschnitt bei 168 km/h war. Weißt du, so, es hatte überhaupt keine Durchschlagskraft. Das ging 1,5-2 Sätze lang so. Und dann merkst du halt, dass Novak einen halben Schritt, das ist nicht mal ein ganzer Schritt, einen halben Schritt langsamer wird. Und auf einmal sind diese 133 Meilen pro Stunde Aufschläge von Taylor Fritz. Auf einmal kriegt er ganz viele freie Punkte und auf einmal wird es happig für Novak. Aber ihn von so nah von der Seite spielen zu sehen, ist einfach ein Erlebnis. Und man kapiert, warum er so viele Grand Slams gewonnen hat, weil er einfach Tennis versteht wie kein anderer. Wann er, weißt du, es sind so Sachen wie in einem Ballwechsel spielen sie schnell hin und her. Er merkt, und das geht ja so schnell, ne? Wir denken ja, das ist ja klar, dass er das merkt während einem Ballwechsel. Aber im Ballwechsel, die spielen so schnell.
Ja, ja.
Und er hat dann wie so einen 7. Sinn, dass er kapiert, gerade findet Taylor Fritz seinen Rhythmus, das liegt ihm. Und sofort kommt so ein kurzer Slice, ne? Oder so ein halber Mondball, so ein bisschen. Sofort. Und Novak ist ja jetzt nicht bekannt, er ist ja nicht wie ein Carlos Alcaraz, der ständig irgendwie Chaos kreiert auf dem Platz. Aber er hat einfach diesen 7. Sinn zu wissen, Taylor findet gerade den Rhythmus bei seiner Vorhand. Lass mal gucken, wie es mit einem kurzen Slice aussieht. Lass mal gucken, wie es mit einem höheren sieht. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Es ist einfach absurd, wie gut dieser Mann Tennis spielt und es wird einem alles bewusst, wenn man ihn live spielen sieht. Und das andere, was so interessant war, ich war in der ersten Woche in vielen Pressekonferenzen, weil ich einfach sehen wollte, ich finde, dass es inzwischen, wohingegen eure Generation in Pressekonferenzen sehr auf der Hut war vor den Journalisten, ist es jetzt so, dass die Spieler in Pressekonferenzen entspannter sind und eher auf der Hut sind, wenn sie zum Fernsehen kommen, ne? Weil diese Momente oder wenn jemand ein Handy hinhält, weil diese Momente viral gehen, während die Pressekonferenzen sind eher für die Printjournalisten und die nehmen das gar nicht mehr so ernst. Das ist so dieses moderne Zeitalter in den Medien, ist wirklich so. Ja. Und man kann total viel mitbekommen, wenn man in der ersten Woche vor allem, wo es dann nicht so voll ist, da sind 5, 6 Journalisten, man kann Novak mehr Fragen stellen. Wie intelligent er Fragen beantwortet und auch so wirklich intellektuelle Kreise um die Journalisten herum rennt, die ihn dann so auf die falsche Fährte führen wollen oder ihm auch echt komplizierte Fragen, politische Fragen zu den serbischen Protesten stellen. Und er beantwortet sie ohne dem auszuweichen, sondern ganz klar, hey, ich weiß, was ihr machen wollt, ich werde mich da nicht dazu als Marionette benutzen, in 3 verschiedenen Sprachen, perfekt gedruckte Antworten. Es ist wirklich, es war so absurd, das zu beobachten.
Yeah.
Und da habe ich mir, wir haben uns jetzt so an ihn gewöhnt, dass es fast unmöglich scheint, dass er nicht da ist. Aber in der Woche und mit diesem Taylor Fritz Match gepaart, habe ich nochmal mehr Respekt und Würdigung, ich hatte schon sowieso so viel Respekt und Würdigung, aber es ist nochmal ins Unermessliche gestiegen, zu sehen, ein Sportler, der so fähig ist auf dem Platz und so fähig ist außerhalb des Platzes, durch all die Höhen und Tiefen seiner Karriere, das war schon sehr bewundernswert.
Ja, und vielleicht auch aufgrund dieses Beispiels, was für eine Lücke würde da entstehen?
Ganz genau.
Würde nicht mehr da sein. Also so gern ich Carlos und Yannick zuhöre und den anderen auch, da schalte ich nach 5 Minuten wieder ab. Ich schaue denen lieber Tennisspielen zu, anstatt große Pressekonferenzen zu geben. Ich sage die Wahrheit. Aber wenn Novak redet, ich schaue dem mittlerweile lieber zu, wenn er eine Pressekonferenz hat und er hat Lust zu quatschen, anstatt sein Spiel, weil das Spiel kenne ich. Ne? Und also was für eine Lücke da, und es kommt ja irgendwann, also nächstes Jahr, übernächstes Jahr ist es so. Und diese zu schließen ist eigentlich unmöglich. Deswegen wäre meine Frage, was ist denn mit dem Rest? Ich meine, du hast jetzt Taylor Fritz angesprochen. Der ist mit der beste Amerikaner. Der hat eigentlich zum wiederholten Male die Statistik Djokovic, Fritz ist 11-0.
Ja.
Nicht für den Amerikaner. Ja, was für eine Lücke ist da der sportlich?
Ja, das ist absurd. Es ist Sina, so witzig.
Wie gut oder eben nicht gut sind die anderen? Ich rede von allen anderen. Ich finde das also außergewöhnlich, dass einfach zu wenig Top-Spieler es momentan gibt. Ja, wir loben Sinner und Alcaraz und unglaubliche Statistik. Der achte Grand Slam-Sieg jetzt entweder Alcaraz oder Sinner. Oder eben dann Djokovic. Aber wo ist denn der Rest, verdammt nochmal?
Das ist eine super Frage, Boris, weil es ist schon, als ich das Race gesehen habe und sehe Novak Djokovic an Nummer 3, habe ich mich kurz zurückerinnert an die Saison und habe mir gedacht, der gute Brudi ist 3 im Race mit eigentlich 4 Turnieren plus Genf. Und Genf ist ein 250er, da gibt es also kaum Punkte. Das heißt, mit 4 Turnieren, mit den 4 Grand Slams ist Novak Djokovic 3 im Race, wohingegen die anderen alle 25 Turniere im Jahr spielen, von X nach Y, von einem Kontinent zum nächsten fliegen, mit einer ganzen Entourage. Novak spielt 4 Turniere und ist immer noch so, danke, bitte, tschüss, ich bin immer noch die 3 im Race. Ich weiß nicht, ob Novak einfach, wie du sagst, so gut ist oder die anderen gerade einfach einen Schritt oder vielleicht sogar ein paar mehr Schritte hinter diesen absoluten Top 3 dran sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber wenn jetzt mal die anderen, wir reden von Zverev, Draper, Fritz, Deminau, Ruud, Rune, Medvedev, Rublev, Khachanov ist die Nummer 10 der Welt. Wo sind denn die anderen? Und das stört mich ein bisschen.
Okay.
Auch immer so dieses Verstecken. Ja, Sinner und Alcaraz sind so viel besser wie wir. Ja, warum denn verdammt nochmal? Jetzt komme ich zurück auf dieses Halbfinale Oschi LSM. Da hat jetzt endlich mal einer nachgedacht, strategisch. Wie kann ich dem Sinner gefährlich werden? Ja, logischerweise nicht durch lange Ballwechsel an der Grundlinie, sondern
möglichst flach und schnell spielen, oder?
Genau. Aber das ist doch nicht Rocket Science. Das ist ja nicht, der muss ja nicht Philosophie studieren. Das ist einfach mal, ist doch so. Einfach mal die alten Matches anschauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und Oshie Aliassime hat verdammt gut gespielt.
Ja.
Und hat auch die Chance, wirklich da in den 5. Satz zu kommen, hatte der Breakballer Anfang des 40. Und auch die Verletzungspause von Sinner, jetzt zum wiederholten Mal, hat in einem Grand Slam eine Verletzungspause. Jetzt war es der Bauchmuskel, in Melbourne war es die Hitze, keine Ahnung. Also häufiger gibt es da eine Verletzungspause und dann kann er sich retten. Okay, aber fragen muss man sich, ist er körperlich anfälliger wie andere? Warum nützen es die anderen nicht aus? Ich meine, ich liebe Yannick, aber ich rede es einfach mal sportlich gesehen. Es ist doch nicht so schwer, den Topspielern Paroli zu bieten. Ja, man muss strategisch sich verbessern. Man muss mal alte Videos angucken. Man braucht die richtigen Trainer an seiner Seite. Aber das sind jetzt alles keine Physiker oder Wissenschaftler, die einfach etwas schreiben, was der Rest der Welt nicht versteht. Und das stört mich ein bisschen an dem Rest, dass sie sich zufrieden geben mit dieser zweiten, dritten Rolle. So Viertelfinale ist okay, Halbfinale ist okay. Nein, es ist nicht okay, wenn du der beste Tennisspieler der Welt werden willst. Oder es langt denen.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Vielleicht ist es ja genau dieses, man sieht ja wie, nehmen wir die 3, Carlos, Yannick und Novak. Man sieht ja, wie sehr diese 3 in den Medien stehen, in den sozialen Medien. Es wird über sie diskutiert, sie werden gehasst, sie werden geliebt. Ne? Die ganzen Yannick-Sinner-Fans greifen mal Carlos an. Die Carlos Alcaraz und Novak-Fans greifen Yannick an. Alle greifen Novak an. Es ist so viel Hass und so viel, nicht nur Hass, auch Liebe, aber einfach so viel Aufmerksamkeit und so viel Kommentare und Diskussionen um diese drei Spieler, dass sich vielleicht die anderen sagen, hey, Brudi, I'm okay, ich bin okay, die Nummer 8. Ich mache meine 20 Millionen im Jahr. Ich spiele meine Viertel- und Halbfinals. Und vielleicht ist es okay, wenn ich nicht dann vorne stehen muss und mit fünf Journalisten, weißt du, mit in fünf verschiedenen Sprachen, mit fünf verschiedenen Gruppen von Journalisten mich hinstellen muss und über die serbischen Proteste, über Donald Trump und den Krieg in der Ukraine sprechen muss. Das ist ja heutzutage so. Und es wird ja von Sportlern, die auf den Ball draufhauen, links, rechts, Rückhand, Vorhand spielen, wird erwartet, dass sie auch noch eine Meinung zu politischen Systemen in dem Land sind, wo sie nicht mal herkommen. Ich finde das echt ein bisschen viel.
Ich auch.
Und, und wenn ich in Pressekonferenzen bin und jemand fragt solche Fragen, dann stöhne ich immer ganz laut auf und rolle meine Augen und sage den Journalisten hinterher, fand ich echt blöd, dass du das gemacht hast, weil wir sind bei einem Sportevent. Wenn du eine politische Frage stellen willst, geh ins Weiße Haus, geh zum Bundestag, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist echt in der heutigen Zeit mit sozialen Medien und wie die Medienwelt momentan aussieht, dass sich vielleicht wirklich 90% der Spieler sagen, I'm okay. Ich bin okay hier, wo ich bin. Ich mache meine X Millionen. Ich kann meiner Familie ein gutes Leben ermöglichen und ciao, Kakao.
So, dann muss ich dann nochmal eine provozierende Frage stellen.
Ja.
Mir hat die Qualität generell nicht gefallen bei News Open, weder bei den Damen noch bei den Herren. Ist das die Erklärung, dass die meisten ja ein bisschen müde, das Jahr war lang, viele Turniere teilweise verletzt. Ist das der Grund, dass sie mit Viertel-Halbfinale zufrieden sind? Weil ich fand, ich muss wirklich lang überlegen, um tolle Matches, mich an tolle Matches zu erinnern.
Das stimmt, das Arthur Ashe hatte echt keine guten Matches bis ganz lange ins Turnier hinein.
Weil viele einfach zufrieden sind mit der Leistung, die sie jetzt bringen?
Ich glaube, es ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Kombination. Also die US Open sind traditionell das schwierigste Turnier oder das schwierigste Grand Slam Turnier zu verteidigen. Es haben zum Beispiel bei den Männern nur 7 geschafft, sonst keiner. Der letzte, der das geschafft hat, war Roger Federer in 2008, der seinen Titel verteidigt hat bei den US Open. Bei den Frauen ist es ein bisschen häufiger, aber es ist auch nicht so leicht, die US Open zu verteidigen. Ich glaube, wir haben oft darüber gesprochen, Boris, die Saison ist inzwischen so lang, die Turniere mit den 2 Wochen, die Spieler kommen, nicht nur physisch erschöpft, sondern auch emotional erschöpft zu den US Open, dann ist es hier laut, es stinkt, Ratten rennen über die Straße. Es ist New York, es ist sehr, sehr herausfordernd und ich glaube, dass sich viele Spieler davon überfordert fühlen. Dann hast du die ganzen Celebrities in der, weißt du, es ist auch für nicht, jeder ist wie Jannik und Carlos oder Novak, die es gewohnt sind, neben Bruce Springsteen zu stehen oder neben, keine Ahnung, und dann sitzt du da, willst aufschlagen. Bei Sascha Bublik war das so, ich war an einem Tag in der Präsidentenbox eingeladen und es war Sascha Bublik gegen Jannik Sinner, wo Jannik Sinner ihn 1-1 und 1 zerstört hat. Und ich werde nicht den Moment vergessen, als Sascha Bublik auf die Seite der Präsidentenbox kommt, kurz bevor er zum ersten Aufschlag sich stellt und er guckt so einmal hoch und vor ihm sitzen halt so 5 Hollywood-Schauspieler, Anna Wintour und ich weiß gar nicht, wer noch alles da war, habe ich schon vergessen. Und man sieht in seinem Blick so, oh, scheiße, weißt du, so ein bisschen. Fängt an, serviert Doppelfehler. Jannik, einen guten Return, wird gebreakt und das Match war vorbei. Und ich glaube schon, das muss man den Spielern auch zugestehen, dass das nicht jeder gewohnt ist. Weißt du, ich wohne in New York. Es ist ganz normal, dass du bekannte Leute auf der Straße siehst und neben dir im Coffeeshop. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Du guckst nicht mal zweimal mehr hin. Aber das ist nicht normal für jemanden, der in Darmstadt wohnt. Weißt du, als ich das erste Mal aus Darmstadt nach New York war, bin ich nur mit offenen Augen durch die Straßen gelaufen und konnte mein Glück nicht fassen, so ungefähr. Ja. Und irgendwann gewöhnst du dich dran. Und viele dieser Spieler wohnen eben irgendwo in, weiß der Geier, Genf oder Südtirol.
Buxtehude,
ganz genau. Und ich glaube, dass einfach die US Open sehr, sehr viel sind. Ich habe John McEnroe interviewt für eine Sache. Er war zum Beispiel einer derjenigen, der seinen Titel verteidigen konnte, 2-mal hintereinander sogar, in 84, glaube ich, war es. Und er hat gesagt, er glaubt, es ist die Geräuschkulisse. Ne? Ich glaube, er meinte so alles, wie groß Arthur Ashe ist. Aber er sagte, ja, die Geräuschkulisse, es ist vielen Spielern zu viel. Und es ist eben nicht Wimbledon, wo mucksmäuschenstille herrscht, wenn du dich zum Aufschlag hinstellst, sondern es wird irgendwie noch über den Alltag gesprochen, während Sascha Bublik hingeht und 3 Doppelfehler serviert, der Arme. Aber es ist schon interessant.
Ja, ein Wort zum Preisgeld. Also mit Abstand das höchst dotierte Tennisturnier der Welt. Ich meine zu Recht. Also der Gewinner und die Gewinnerin 5 Millionen Dollar. Aber auch der in der ersten Runde verloren hat, 100.000 Dollar. Also ich saß mit Barbara Rittner im Studio und die hat ganz stolz von ihrem Preisgeld in den 80er Jahren, das waren bei 7.000 Dollar vor Steuern. Und die fand das damals unglaublich viel Geld. Also können die Spieler, die sonst nicht so viel Geld verdienen, kommen die damit klar? Ist das meine nächste Frage?
Das ist eine sehr gute Frage, ja.
150, wenn du erste Runde verlierst. Ne? Wenn du eine gewinnst, dann bist du, glaube ich, bei 170. Das ist alles wohlverdientes Geld. Warum? Weil die Open so viel generiert. Die schütten ja ungefähr 20% aus. Die anderen Grand Slams eigentlich weniger. Ich meine zu wenig. Es müsste eigentlich noch mehr Geld ausgeschüttet werden, weil die Spieler es eben auch generieren. Aber kommen die Spieler damit klar? Fehlt dann jetzt so ein bisschen die Motivation, wirklich das Letzte aus sich herauszuholen, wenn man eh mit 100.000 Minimum nach Hause fährt?
Das ist ein sehr guter Punkt, Boris. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das ist wirklich, ja, ich war, bei mir ja. war es auch, ich weiß noch, als ich Viertelfinale das erste Mal bei den Australian Open gespielt habe, da habe ich so viel verdient wie jetzt bei den US Open die erste Runde, ne? Also wenn du die erste Runde gewonnen hast, hast du so viel verdient wie ich damals, als ich Viertelfinale bei den Australian Open gespielt habe und ich hatte Maria Sharapova, Venus Williams geschlagen, ich hatte 4 Matches gewonnen, ich habe Matchbälle abgewehrt im zweiten, also es war schon ein Kampf, um bis ins Viertelfinale zu kommen. Und jetzt gewinnst du ein Match. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da muss ich mir länger Gedanken drüber machen, weil das ist auch ein guter, was du sagst. Das ist ganz klar, vielleicht jemand wie du, Boris, der zu einem Grand Slam gegangen ist in der Erwartung, dass er es gewinnt, ist es auch gewohnt, mit solchen Summen umzugehen. Aber für die meisten anderen Tennisspieler bist du froh, wenn du in der Saison auf Null kommst, ne? Oder ein bisschen was Positives machst, weil du all deine Kosten selbst trägst. Das heißt, auf einmal dahin zu gehen und wenn du 2 Runden gewinnst, hast du schon 350.000 oder was. Ja. Das kann natürlich auch ein ganz schönes Ding mental werden oder auch, weißt du, es kann ja auch sein, dass jemand das unbedingt schaffen will, um sein Team zu zahlen und gut zu sein für das Jahr und sich dadurch noch mehr Druck macht, als er es sonst machen würde. Es geht auch andersrum, ne?
Nee. Und auch so mein Scheck, als ich 89 gewonnen habe, war ein Zehntel von dem Scheck, den es gestern gab. Muss man auch mal sehen, ne? Weil es immer hieß, so wir hätten früher so viel Geld verdient, ne? Es war ein Zehntel von dem, was die Sieger heute gewonnen haben. Damals unglaublich viel Geld, aber eben ein Zehntel davon, ne? Also auch im Verhältnis.
Ja,
Ich fand das also schon auch ein Punkt, den wir überlegen müssen. Warum waren jetzt in den ersten 10 Tagen nicht so viel dramatische Spiele wie bei den Grand Slam Turnieren davor? Wenn du heute als Nummer 80 der Welt in die 4 Hauptfelder kommst von Melbourne, Paris, London und New York, dann bist du bei 400, 450.000 plus Doppel und vielleicht noch Mix, wenn du spielen darfst. Also dann kannst du schon sehr gut davon leben, wenn man ehrlich
absolut.
Ist. Ne?
Ja, absolut. Nee, hast du vollkommen recht. Ja, das war früher anders.
Ja.
Okay, dann lass uns doch mal zum Finale gehen. Wir haben, wie wir immer so von Stöckchen auf Steinchen springen und sind dann irgendwann beim Steuergesetz der Bundesrepublik Deutschland gelandet. Lass uns doch mal zurück zum Finale gehen.
Ja.
Sincaraz, die dritte, Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz, das dritte Mal in diesem Jahr im Finale, nach dem krassesten Match dieses Jahr im French Open Finale, hat Jannik dann in Wimbledon gewonnen und jetzt war es Carlos Alcaraz. Wie hast du das Match empfunden und gesehen und wie würdest du es bewerten?
Ich bin ja einer, der immer meint, die Wahrheit sagen zu müssen. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Mhm. Aber ich war natürlich nicht enttäuscht von Alcaraz, weil der hat wirklich dazugelernt.
Ja, absolut.
Der spielt heute besser Tennis wie vor einem Jahr. Der hat mehr Variationen, der hat Tempowechsel, der spielt mal Serve Volley, der spielt mal Rückhand Slice, der spielt mal eine Vorhand, wo du den Ball nicht siehst. Und ich finde Sinner zum ersten Mal, dass er stehen geblieben ist mit seinem Spiel. Also der ist jetzt berechenbar, man weiß ganz genau, was immer passiert und es ist weniger schlimm, dass ich das so sehe, es ist schlimmer für ihn, dass der Alcaraz das so sieht.
Ja.
Und ich finde zum ersten Mal, dass Alcaraz wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat und Sinner ist gleich geblieben. Der wusste teilweise nicht, wie er die Punkte gewinnen soll, außer Alcaraz verschlägt den Ball. Und auch in seiner Pressekonferenz nach dem Match war Jannik Sinner, wie immer eigentlich auch sehr ehrlich, hat gesagt, er hat sich weiterentwickelt in dem Tennissport und ich nicht. Und das finde ich toller, dass er sagt, aber so habe ich es auch empfunden. Es stand für mich nie eine Diskussion, auch nach dem zweiten Satz nicht, wer dieses Match am Ende gewinnt. Und das habe ich vor keinem anderen Final von den beiden gesehen.
Ja, das ist interessant, weil ich fand auch, dass Carlos, so, ne, wir haben ja oft über Carlos gesprochen, so Chaos Carlos, ne? Was für ein Carlos kommt heute auf den Platz? Wird der konstant sein und so? Und dieses Turnier war das erste Turnier, wo ich ihn wirklich, in Cincinnati fand ich das schon, aber da hatte er nochmal so 20 Minuten, wo er ins Publikum guckt und irgendwie Raben am Himmel zählt. Das hatte er dann manchmal, wo er dann so, ne? Yeah. Und jetzt wirklich vom allerersten Punkt gegen Riley Opelka bei den US Open bis gestern gegen Jannik Sinner, war er von Anfang an da. Er sah immer aus wie der konstantere Spieler. Er sah aus, als würde er jedes Mal die richtige Entscheidung treffen. Genau, was du gesagt hast, gestern gegen Jannik. Jedes Mal, wenn er ein paar zu flach und zu schnell gespielt hat und Jannik anfing, Rhythmus zu haben, kam der kurze Slice. Oder ein paar Mal gestern der Vorhand-Angriff-Slice, weil er weiß, Jannik passiert unglaublich, wenn ich da normal angreife, sippt der Ball an mir vorbei, also mache ich mal was anderes. Dann diese höheren zwischendurch auf der Vorhand, der hackt dann ein paar rein, aber dann spielt er so einen hohen, ohne Tempo, einfach mal in die Mitte des Feldes. Und bei zwei wichtigen Breakbällen hat Jannik diese hohe Vorhand verschlagen. Es war nicht viel, es waren 5-6 Zentimeter, aber 5-6 Zentimeter für einen Spieler, der Tennis so gemeistert hat wie Jannik Sinner, sind eben viel. Und das sind diese Tempowechsel. Und ich sehe es ganz genau wie du, Carlos Alcaraz, so spät, also wir haben gerade darüber gesprochen, die Saison ist lang, die Spieler sind müde, die können nicht mit New York umgehen. Carlos Alcaraz im letzten Grand Slam dieses Jahres, wo alle müde sind, hat es geschafft, sich zu steigern und vielleicht die beste Leistung des Jahres hinzulegen. Und es war ein fantastisches Jahr. Er hat schon, 8 Turniere oder so gewonnen. Und darunter die French Open. Also es war ein super Jahr für ihn. Und trotzdem hat er es nochmal geschafft, sein Spiel auf die nächste Stufe zu heben. Und es ist so beängstigend, ihm dabei zuzugucken, wenn er so besser und besser wird von Monat zu Monat, finde ich. Und auch bei Jannik, als er das gesagt hat, genau was du gesagt hast, hat er ja danach gesagt, dass er sehr berechenbar schien für Carlos, dass er das Gefühl hat, Carlos wusste genau, wohin er jedes Mal spielt und war immer an der richtigen Stelle. Ja. Und ich finde, es ist schon beängstigend, ihn so eine halbe Stunde später schon so zu hören, weil das heißt, dass er wird sich Gedanken machen. Ja. Er wird morgen zu Darren gehen, also heute, während wir aufnehmen, und wird sagen, Darren, Simone, wie können wir das Ganze ändern? Und das ist doch beängstigend zu denken, dass wir Jannik in Australien wahrscheinlich Surfen-Volley spielen sehen oder irgendwie so.
Nein, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass Darren Cahill und Simone Vinozzi das schaffen. Sie werden Jannik Sinner verbessern. Also das sind die richtigen Trainer, will ich immer festhalten. Aber Jannik Sinner muss dringend seinen Aufschlag verbessern. Also das sind ja Welten, wie Sinner serviert und wie Alcaraz. Nur wie hat Alcaraz vor 2 Jahren serviert?
Stimmt.
Eine ganz andere Bewegung. Also der hatte seinen Aufschlag komplett verändert. Und auch damals war er schon Grand Slam Sieger. Also den Mut zu haben, von Carlos Ferreira und seinem Team zu sagen, nee, Carlos, mit dem Aufschlag gewinnst du vielleicht noch einen, aber auf Dauer ist der nicht gut genug, dass sie das einfach gemacht haben. Also ist das für mich eigentlich nur eine Botschaft an alle anderen Spielern. Es ist nie zu spät, sich noch zu verbessern, die möglichen Schwachpunkte zu verändern. Wenn es Alcaraz schafft, dann kann es jeder schaffen. Nur Sinner muss dringend seinen Aufschlag verbessern, weil mit dem Aufschlag ist es nicht gut genug.
Ja, das war irgendwie komisch, ne? In Wimbledon hat er auf einmal diese 68% erste Aufschlagsquote und die war jetzt wieder komplett weg. Schon das Ganze, es war...
Ganz genau.
Ich hätte es wissen müssen nach dem zweiten Match gegen Denis Shapovalov, wo er wirklich 3:10 oder so auf dem Platz stand. Es war ein anstrengendes Match und ich war zufällig hinten bei den Trainingsplätzen, weißt du, bei diesem P1, P2, P3. Ich musste irgendwas aufnehmen für Sky Sports UK, weiß der Geier, und stand da und auf einmal kommt Jannik Sinner dahin getrottet und macht noch eine Stunde lang Aufschläge. Da hätte ich schon wissen müssen, dass irgendwas im Argen liegt, weil ganz offensichtlich hat er es so gesehen wie du, sonst würde er nicht nach einem sehr anstrengenden, nach einer ersten, sehr anstrengenden zweiten Runde nochmal rausgehen und eine Stunde Aufschläge machen. Das war schon beeindruckend, dass er das nochmal macht. Und ich glaube, dass er hieraus große Schläge. Ich glaube, das ist so eine Niederlage wie für Carlos, diese Niederlage in Wimbledon. Ne? Wir haben darüber gesprochen, Boris, als Carlos auf dem Platz stand und zu Juan Carlos sagte, ich kann keine Rallye gewinnen. Keine Rallye gewinnen. Ne? Und jetzt kommt er zurück und ist 3 Level besser. Und ich glaube, diese Niederlage im Finale wird für Jannik was Ähnliches auslösen, dass er sich denkt, ich habe beschränkte Mittel. Ich muss meine Mittel und meine Methoden ausweiten, falls Carlos so gut spielt, dass ich nochmal einen Plan B, Plan C, Plan D habe, um ihn aus dem Rhythmus zu bringen.
Nee, ganz genau, weil also jetzt stand gestern, ist der Aufschlag von Carlos Alcaraz unglaublich stark geworden. Insgesamt nur 2 Aufschlagspiele im gesamten Turnier verloren. Aber der Aufschlag von Sinner ist stand gestern nicht gut genug. Und das ist für mich so die große Baustelle, die jetzt hat für den Herbst. Ich bin überzeugt, dass die es schaffen, aber er muss echt sich wieder verbessern. Das ist verrückt, ne? Weil nach Wimbledon war er der gekrönte König, ne? Unantastbar, Nummer 1 bis die nächsten Jahre. 8 Wochen später hat er die Nummer 1 verloren und wir haben einen neuen König. Also das ist der Tennissport, ne?
Das ist der Tennissport, das wird sicher. Aber das ist ja genau das, das ist, was die Besten schaffen. Und 8 Wochen sind nicht viel in einer Karriere von 15 Jahren. Und ich bin mir sicher, wir werden Jannik unglaublich verbessert bald wiedersehen. Aber das ist genau das, was Fehler zum Beispiel von Tennisspielern oder Tennisspielerinnen wie mir war, die gut waren, aber nie exzellent. Ich habe immer, wenn ich gut gespielt habe, versucht, genau das Gleiche wiederzumachen, weil ich dachte, das war ja erfolgsversprechend. Also ganz muss ich das genau gleich wiederholen.
Ja.
Und die Besten in der Welt, die Champions, die Grand Slams gewinnen, die Nummer 1 der Welt werden, auf dem Zenit ihrer Karriere überlegen sie schon, was kann ich verbessern, was kann ich meinem Spiel hinzufügen. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen bin ich jetzt im Nachhinein fast froh, dass ich nicht diesen Erfolg hatte, weil ich das halt so klar sehe. Ne? Weil ich ganz klar sehe, was mein Fehler war und sehe, was eben ihr die Champions anders machen als ich. Und ich finde, das werden wir jetzt, das hat Carlos bewiesen nach Wimbledon, wo er das Gefühl hatte, er ist nicht gut genug. Und jetzt auf einmal ist er definitiv gut genug. Und noch eine Sache, weil du gerade Juan Carlos Ferrero erwähnt hast.
Ja.
Ich erinnere mich an unseren Podcast in Australien, als ich in Australien war und du zu Hause. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich kurz mit Juan Carlos gesprochen habe. Und er sagte mir, Andrea, wobei er sehr gut roch, darüber haben wir auch schon gesprochen. Er sagte mir, Andrea, wir haben an 2 Sachen gearbeitet, den Aufschlag, wir haben die Technik umgestellt, ist ein Risiko, aber wir dachten, das ist wichtig, dass wir das eingehen und wir wollen die Konstanz von Carlitos verbessern. Und wir haben darüber gesprochen, so, oh ja, guter Plan, aber das zu schaffen ist ja überhaupt nicht einfach. Wie verbessert man von jemandem die Konstanz? Ich würde sagen, Juan Carlos Ferrero, du hast deinen Job meisterlich erledigt, denn beides, der Aufschlag und die Konstanz, sind jetzt 7, 8 Monate später voll da und Carlos Alcaraz ist wieder die Nummer 1 der Welt.
Ja, und ich fand auch die Rede nach dem Sieg von Carlos so wunderbar, wie wirklich seinem Trainerteam, das ist ja wirklich ein Stab jetzt von 8 oder 9 Mitgliedern, auch seinem Bruder, seinem Vater, das war so herzlich und so familiär, ich hätte ihn am liebsten umarmt, ne? Wie toll, auch ein Beispiel, also für junge Spielerinnen, Spieler, einfach seiner Familie, seinem Trainerteam, nicht der Einzelkämpfer, der alles alleine macht. Nein, er ist abhängig von seiner Mannschaft und seiner Familie. Und es waren so tolle von Carlos an seinem Team. Und auch dann die Pressekonferenz von Juan Carlos nach dem Spiel war auch ganz toll. Dann sieht man, es ist Tennis, ist zwar ein Einzelsport auf dem Platz, aber es ist eine Teamleistung über Wochen und Monate hin, weil nur in einer vernünftigen Mannschaft kannst du als Einzelsportler gut funktionieren.
Ja. Absolut. Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz, viele Carlosse, aber eine unterm Strich ein Champion. Das war auf jeden Fall, es war schön zu sehen, wie er hier durchs Feld marschiert ist. Wollen wir zu den Frauen übergehen oder hast du noch etwas zu den Männern?
Ich habe das vorhin mal kurz erwähnt. Wo ist denn Draper? Wo ist denn Ruth? Wo ist denn Rune? Wo ist denn Medvedev? Wo ist denn Zverev bitte? Ich verstehe das alles nicht, das sind Top 5, Top 10 Spieler. Ich habe die bei den letzten 2 Grand Slams nicht mehr gesehen. Aber was ist denn da passiert?
Das ist eine super Frage. Also ich wünschte, ich hätte die Antwort. Ich finde, Saschas Niederlage ist im Nachhinein, nachdem wir Felix Auger-Aliassime so durchs Feld haben, sprinten sehen und auch das Match, das er im Halbfinale gegen Jannik Sinner gespielt hat, ich finde, das ist so, hat sich so ein bisschen von ganz schlimm in der dritten Runde zu verlieren, hat sich das so ein bisschen erledigt, finde ich. Es ist irgendwie jetzt nicht mehr. Und ich weiß noch, dass ich zu Leuten gesagt habe, ich habe Felix Auger-Aliassime noch nie so gut spielen sehen. Es war wirklich so. Klar, Sascha hätte besser spielen können und so weiter, aber ich finde, das hat sich so ein bisschen wieder erübrigt. Das ist das eine. Für mich ist halt das Was mir Sorgen bereitet, ist ein Jack Draper und ein Ben Shelton, die hier mit als Favoriten gegolten ja. haben und die in der dritten, vierten Runde rausziehen müssen und gar nicht spielen können. Ne? Ja. Also Ben Shelton mit der Schulterverletzung, Jack Draper hat jetzt aus dem Laver Cup rausgezogen, ja. Jack Draper mit der Armverletzung versucht noch unter allen Umständen irgendwie ATP Turin, das ATP Finals am Ende zu erreichen. Aber das sind ja junge Typen. Wir reden hier nicht von einem 38-jährigen Novak Djokovic, der in jedem Match einen anderen Körperteil spürt, sondern es sind 22, 23-jährige Burschen, die in der absoluten Blüte ihrer Jugend und ihres Körpers stehen. Auch wenn du die siehst, die sind so imposant physisch und dass die irgendwie Verletzungen haben bei den wichtigsten Turnieren. Ich will jetzt wirklich nicht spekulieren. Ich weiß, das ist gefährlich, aber oft passieren Verletzungen auch, wenn man sehr gestresst ist oder sich sehr viel Druck macht. Ne? Das kann sich oft auch körperlich manifestieren. Ich sag nicht, dass es nur das ist. Ich sag eher, es ist eine Kombination aus Müdigkeit, Hinfallen und vielleicht ein bisschen Druck. Aber es ist schon bemerkenswert, dass dann die zwei, auf denen die Hoffnung ruhen, dass sie vielleicht demnächst Carlos und Jannik vertreiben können oder zumindest gefährlich werden können, mit Verletzungen rausziehen müssen.
Ja, was ist mit Menzig und Fonseca? Die haben wir vor einem halben Jahr über den grünen Klee gelobt. Seitdem ist wenig passiert. Ist das der gleiche Grund? Die Erwartungshaltung, der mögliche Druck? Einfach zu wissen, sie sind die Nachfolger und jetzt müssen sie liefern und können nicht. Was ist mit Rune? Früher hat man gesagt, wo ist Bele? Jetzt sage ich, wo ist Rune?
Wo ist Rune?
Was
wo ist
macht Rune? Rune? Ja.
Ja, ich brauche Rune, brauche Boris, ich weiß nicht wie, aber du musst ihn irgendwie wieder auf Linie bekommen, weil ich brauche Rune, weil wenn ich Taylor Fritz höre, ne, weil irgendjemand hat ihn gefragt vor seinem Match gegen Novak, ist Novak heute immer noch der Favorit? Und er sagt, ja, natürlich ist er der Favorit, das kannst du so nicht sagen. Und ich habe das Gefühl, ein guter Junge, Taylor Fritz, ne? Der denkt wirklich, Novak Djokovic ist der Favorit an dem Tag und deswegen verliert er dann halt zum 11. Mal gegen Novak Djokovic. Und ich habe das Gefühl, ein Holger Rune würde nicht so denken.
Der würde
hingehen und sagen, was Favorit? Ja. Wer Favorit? Genau. Rudi, wer? Genau. Wer? Und deswegen brauche ich einen Holger Rune, dass er wieder gut spielt.
Ja, aber du musst eben auf dem Platz gut spielen, nicht auf Social Media. Ja. Du musst einfach die richtige Strategie, den richtigen Trainer, die richtige Vorbereitung, den richtigen Vorhand spielen und dann kannst du Lautsprecher sein. Lautsprecher ist der Holger. Der hat die richtige Einstellung, der hat die Motivation, aber du musst natürlich auf dem Platz umsetzen. Ich meine, ich hatte eine deutsche Mütze an, als Struffi da gespielt hat, ja. Aber er kann doch nicht gegen einen 35-jährigen Struffi über 5 Sätze verlieren zum Schluss, weil er müde war.
Über 5 Sätze, das geht nicht, das
geht
stimmt.
Geht nicht. Ja. Genau. Ja.
Eine Frage habe ich an dich, Boris, die mir die BBC gestellt hat. Ich fand das eine super Frage, deswegen stelle ich sie dir. Und mir ist klar, dass ich dir gerade ein bisschen das Messer auf die Brust lege.
Okay.
Aber wer wird der nächste Champion bei den Männern sein und wo und wann? Der nicht Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz heißt.
Du hast zwei erwähnt, die ich sehr hoch einschätze. Der eine heißt Draper und der andere heißt Shelton.
Okay.
Und die müssen aber erstmal gesund werden. So, also wenn du die Gesundheit nicht hast, dann kannst du natürlich auch die Spiele gewinnen. Aber von der sportlichen Qualität hat Draper absolut einen Grand Slam Sieg oder mehr drauf. Shelton sehe ich genauso. Und dann muss ich aber schon eine Generation runtergehen. Also die genannten, wo wir gerade fragen, wo sie gerade sind, ich trau mir das nicht zu, da einen zu nennen, aber ich sehe eher, wenn wir runtergehen auf Fonseca, auf Menzig, also die Generation, die sehe ich eher als Grand Slam Sieger als die aktuellen, die auf Platz 5 oder 7. Also ich sehe nicht, dass Alex de Minaur ein Grand Slam Turnier gewinnt, so großen Respekt, den ich für seine Leistung habe. Also der macht alles aus seinen Möglichkeiten. Mhm. Aber ich glaube, der war jetzt zum 7. Mal im Viertelfinale raus. Das hat seinen Grund, wenn du 7-mal nur ins Viertelfinale kommst. Ja. Zverev mit seinen Möglichkeiten müsste auch eigentlich einen Mal gewonnen haben bis jetzt. Aber ist nicht passiert. Da ist die Frage, wird sich da noch was groß verändern in Zukunft? Ich hoffe, er schafft das. Was ist mit Rune? Was ist mit Ruth? Was ist mit Medvedev, Rublev? Medvedev hat jetzt einen gewonnen, aber ich tue mir schwer zu glauben, dass es aus der Generation passiert. Deswegen gehe ich eher ein bisschen runter und sage, die nächste Generation und vielleicht, wenn Draper gesund ist und wenn Shelton gesund ist, vielleicht schaffen die es.
Und wo und wann?
Wo und wann? Das ist.
Also ich sag dir zum Beispiel, John McEnroe hat gesagt, Ben Shelton, US Open 2026. Ich habe gesagt, João Fonseca, French Open 2027. Also ich gehe fast sogar davon aus, dass nächstes Jahr auch alles zwischen Sinner und Alcaraz entschieden wird. Was war noch? Irgendjemand hat gesagt, Taylor Fritz 2026 bei den US Open, weil zu Hause sehe ich auch nicht.
Nee.
Also ich sehe das waren so das waren so die Namen im Hut, die genannt wurden.
Ja, also ich sehe den nächsten amerikanischen Grand Slam Champion, sehe ich mit dem Namen Ben Shelton.
Okay.
Und ich frage mich immer, warum der auf Rasen wie auf Hartplatz spielt. Der hat den besten Linkshänderaufschlag, der hat die Physis, der hat die Beweglichkeit, der kann ans Netz kommen. Nur er muss eben verdammt nochmal lernen, wie man auf Rasen spielt. Mhm. Auf Hartplatz kann er es, nur auf Hartplatz ist die Konkurrenz größer. Es gibt so die echten Rasenspezialisten gibt es nicht mehr. Deswegen sehe ich eigentlich Shelton eher als Wimbledon-Sieger als als US Open-Sieger.
Okay.
Und Draper sehe ich eher auf Hartplatz als auf Rasen.
Ja. Okay, super. Schön, dann haben wir das. Wir werden unsere Augen drauf halten in den nächsten Jahren, wie und wer Recht behalten wird. Lass uns zu den Damen übergehen. Bitte. Du hast gerade darüber gesprochen, dass es keine guten Matches, vor allem auf Arthur Ashe, gab dieses Jahr. Und es ist vollkommen richtig. Der eine Tag, der die große Ausnahme war, waren die beiden Halbfinals der Damen. Stimmt. Die waren um 19 Uhr komplett ausverkauft. Die Stimmung war unglaublich. Es ging bis 1 Uhr morgens. Arina Sabalenka dreht Satzrückstand und gewinnt noch 6-4 im dritten gegen Jess Pegula in einem hochklassigen Match. Und dann gewinnt Amanda Anisimova gegen Naomi Osaka auch 6-4 im dritten oder 6-3 im dritten. 6-7, 7-6, 6-3. Und das Match war nicht so hochklassig wie das erste Halbfinale. Ja. Aber es war spannend bis zum Abwinken, weil beide Spielerinnen die große Gelegenheit vor ihren Augen hatten und dann immer, je näher sie dran kamen, desto schlechter haben sie gespielt, aber dann je weiter sie davon entfernt haben, desto besser haben sie gespielt. Also es war mega, mega spannend und hochemotional, sodass es dann doch wieder zu einem guten Match wurde. Aber das erste Halbfinale war deutlich hochklassiger, wenn wir nur auf die Spielqualität gucken. Arina Sabalenka und Jess Pegula. Und dann konnte Arina Sabalenka zum Glück ihren ersten Grand-Slam-Titel dieses Jahr feiern, denn sie ist die unbefochtene, unangefochtene Nummer 1 der Welt. Aber dieser eine Grand-Slam-Titel, der hat ihr gefehlt. Und damit hat sie sich definitiv jetzt zementiert in dieser Saison als beste Spielerin der Welt. Wie hast du die Damen betrachtet?
Ja, Robert? Ich glaube, dieser super Donnerstag, eben Sabalenka und Pegula, ich habe das Match kommentiert, und dann anschließend Anisimova gegen Osaka. Das war der beste Tennistag für meinen Geschmack. Da war Drama, da war Emotion, da war auch Fankultur. Also die Fans waren da wirklich von Anfang bis zum Ende Full House Arthur Ashe. Also großen Respekt für diesen Tag. Sabalenka musste gewinnen, weil du willst nicht die Nummer 1 der Welt sein ohne einen Grand-Slam-Sieg. Das ist eine Frage der Ehre.
Das ist das Schlimmste, oder? Boris, sag mal, ich war ja nie da, aber das wäre so wahrscheinlich für die Nummer 1 der Welt, die in dem Jahr keinen Grand Slam gewinnt, irgendwie das Schlimmste. Ist das so?
Ja, also da fehlt was. Also du fühlst dich da nicht als vollwertige Nummer 1. Es gab mal eine Spielerin aus Dänemark, die hieß Karol Wozniacki. Mhm. Da war das einmal so. Sie hat dann im Folgejahr einen Grand Slam gewonnen, war aber nicht mehr Nummer 1. Dann hat sie gesagt, das war mir wichtiger als der Platz an der Sonne. Ah, also es geht für Tennisspieler erstmal um die Nummer 1, um den Grand Slam-Sieg, nicht die Nummer 1. Es ist die Folge, wenn du Grand Slams gewinnst, wirst du eigentlich immer deine Nummer 1. So. Mhm. Und deswegen hat das Sabalenka gefehlt. Und ich glaube auch, der Zweikampf mit Swiatek war wichtig. Sie schien in der ersten Grand Slam-Woche ein bisschen nervös, weil hätte sie früh verloren und Swiatek wäre weit gekommen, gäbe es da auch einen Führungswechsel.
Yeah.
Und in der zweiten Woche, spätestens als Swiatek rausgeflogen ist im Viertelfinale, hat Sabalenka, ich finde, freier gespielt, besser gespielt und auch enorm wichtig für die Damen. Sabalenka ist ein echter Superstar. Die hat jetzt Amerika erobert mit ihrer Emotionalität, mit ihrer Offenheit, mit ihrer Power. Auch die Tatsache, dass sie die ganze Welt mitnimmt auf ihren sozialen Netzwerken, wie sie dann feiert, ne? Wie die Champagnerflaschen gespritzt werden, wie sie die, das ist richtig cool und das lieben die Amerikaner. Und so wird auch Damen-Tennis wieder populär. Ne, die Nummer eins muss einfach offen sein, die muss die Menge mitnehmen, die muss sie in die Umkleidekabine lassen und das fällt Sabalenka nicht schwer und ich glaube, wir freuen uns an den Bildern. Das war Sabi, wie ich sie gerne nenne. Und das zweite Halbfinale fand ich auch sehr gut eben, aber wie gut ist bitte Amanda Anisimova? Was für ein Talent. Also wenn sich die anderen wirklich nicht bemühen, ist das für mich auch eine kommende Nummer eins. Die hat Schläge, die hat keine andere Spielerin, die hat mehr Power wie jeder andere. Sie muss auch an der Beweglichkeit arbeiten, genau. Vielleicht auch mal auch am Plan B oder C, also wenn die Vorhand mal nicht kommt. Aber was für eine Power, was für Möglichkeiten hat denn dieses Mädchen, das vor 2 Jahren eine Pause gemacht hat, weil sie eben mental mit dem Druck nicht klarkam. Also wirklich großen Respekt, dass sie die Kurve bekommen hat. Und ja, es tut weh, Wimbledon-Finale zu verlieren und US Open-Finale. Aber erstmal dahin kommen und auch wie sie gespielt hat, unglaubliches Talent. Und auch zu guter Letzt, Osaka is back.
Yes.
Osaka is back. Auch sie ist eine, im positiven Sinne, eine Drama-Queen. Also da ist immer irgendwas krumm und so weiter, aber sie kann Tennis spielen, sie hat das Herz auf dem richtigen Fleck. Sie ist auch ein Superstar, ein ganz anderer wie Sabalenka, aber auch zieht die Menschen in ihren Bahn, die Menschen machen den TV an, um Osaka spielen zu sehen. Also die freut mich, dass sie wieder im Halbfinale ist. Wer mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist Coco Gauff. Also die muss wirklich dramatisch sich verbessern. Sie muss, meine ich, ihr sportliches Umfeld auch ändern, um da wieder ein Wörtchen mitzureden. Das geht nicht über Nacht. Das geht auch nicht mit einem Biomechaniker an der Seite. Die braucht wieder einen vernünftigen Tennistrainer. Die muss besser Tennis spielen, Punkt. Aber mit Anisimova und Sabalenka, auch Pegula hat mir sehr gut gefallen und Saka. Also der Donnerstag war für mich der beste Tennistag bei den US Open.
Ja, sehe ich ganz genauso und es ist sehr, sehr spannend, wie du darüber redest. Ich kann auch nur berichten aus New York, dass die USTA in absoluten 7. Himmel geschwelgt hat, als sie dieses Halbfinale gesehen haben. Denn Arina Sabalenka und Naomi Osaka, 2 Frauen mit absolutem Star-Appeal, auf die genau. Leute einfach gucken, egal auf das, was sie anhaben oder wie genau. sie auftreten. Das sind einfach Star-Appeal-Spielerinnen. Und auf der anderen Seite eine Jess Pegula, die hier letztes Jahr im Finale stand, nicht weit von hierher kommt mit den Buffalo Bills und so. Auch wenn die Buffalo Bills eher ein paar Konkurrenten sind von den Giants und Jets hier in der NFL. Aber trotzdem eine Amerikanerin und Amanda Anisimova, die beides vereint, die Star-Appeal hat und die 3 Sachen sogar vereint bei Amanda Anisimova, die eine tolle Geschichte hat, die das Star-Appeal hat und eine Amerikanerin ist. Also das war dann wirklich, es war dann auch ein bisschen fast zu viel. Nicht für sie, sie hat es super gemacht, finde ich, im Finale. Ich finde, sie wurde einfach ausgespielt, von so ähnlich wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Arina Sabalenka hat das beste Match des Turniers im Finale gespielt. Sie war vorbereitet auf das, was Amanda bringt. Und das meintest du, glaube ich, auch mit diesem Plan B, wenn der dann nicht funktioniert, dann hat sie keine andere Form. Und Arina wusste ganz genau, was auf sie wartet. Sie hatte sie ist eh schon relativ tief, aber sie war noch tiefer in ihren Return-Positionen und nach dem Aufschlag, weil sie wusste, wie schnell Amanda spielt. Und da hat sie dann keinen Plan B, um dann was zu ändern, wenn die Gegnerin darauf vorbereitet ist und damit relativ gut umgeht. Das ist, glaube ich, das und genau die Bewegung. Wenn sie dann geschickt wird, da ist sie dann nicht mehr ganz so stabil, vor allem aus der Vorhandseite. Genau. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Sie ist noch super jung, 24, die sie verbessern kann und verbessern wird. Aber es war dann, was ich meinte mit dieser Geschichte vor ein paar Jahren, war Amandas Papa gestorben, kurz vor den US Open 2019 war das, glaube ich, sehr jung an einem Herzinfarkt. Das heißt, es kamen so ganz viele zusammen, sodass fast alle schon gedacht haben, das ist Amandas Moment. Sie gewinnt diese US Open und Arina Sabalenka, die Nummer 1, fast vergessen hatten, dass sie auch auf dem Platz stand. So war es hier zumindest in Amerika. Das war so die Erzählweise der amerikanischen Journalisten und ich glaube, dass das gut war für Arina, weil ich finde, sie hat so ein bisschen was von Novak Djokovic, dieses ihr zweifelt an mir, ihr zweifelt an mir, ich werde es euch zeigen.
Genau, weißt du,
sie hat
genau.
so ähnliche ja, Attitüde. Ja,
stimmt,
und es
ja,
war
ja.
fast gut für sie, dass sie als Nummer ja. eins auf einmal nicht die Favoritin im Finale war und sie es ja. allen beweisen wollte. Und das war ein mega, mega Leist. Das war eine mega Leistung von ja. Arena im Finale. Mit Abstand das beste Match des Turniers gespielt. Und ich bin sehr froh, dass es da bei den Frauen, auch das Finale war eine tolle Stimmung, aber dass es bei den Frauen ab Halbfinale wenigstens so ein bisschen Aufschwung genommen hat, ja. weil es war echt
davor
schwierig, ne?
Fand ich's
ja.
dünn, echt. Ja. Ich fand's dünn, ne? Und ich liebe die Frauen. Ich habe gesagt, ich bin ein großer Fan von euch geworden auf dem Tennisplatz. Abseits des Platzes sowieso, aber auf dem
ich
Tennisplatz.
Ich wollte abseits ja, des Platzes ja, nicht,
ja.
aber auf
ja. Nein, wirklich. Also Wimbledon war das toll und French Open war alles gut. Ich fand die Qualität bei den Frauen, ja, war ein bisschen dünn. Also ich sag so meine Wahrheit, aber ab dem Halbfinale war es wieder so, wie es sein müsste. Ja.
Ja, das ist immer das Gute. Ja. Ich meine, wir gehen ja immer ein bisschen in die Tiefe, aber für den Tennissport ist das Gute, dass die Leute meistens nur Halbfinale und Finale im Kopf haben und sie genau. denken, boah, das Frauenturnier, das war so super.
Ja,
deswegen
genau.
alles, was genau. davor ist mit Coco ja. Gauff und dem Drama und den 100 Doppelfehlern, das ja, ist schon ja. längst vergessen. Ja. Iga Świątek, das vielleicht noch einmal kurz dazu. Ich fand es unheimlich beeindruckend, mental. Und vielleicht kannst du auch noch mal darüber sprechen. Wir haben das jetzt zweimal in diesem Jahr gesehen.
Ja.
Zwei der schmerzhaftesten Niederlagen wurden sofort im Match darauf wieder gut gemacht. Das war einmal Jannik Sinner nach diesen drei Matchbällen, vergebenen Matchbällen im French Open Finale, der dann im Wimbledon Finale gegen Carlos Alcaraz gewinnt.
Ja.
Und ich fand auch Amanda Nisimova, die 0-0 im Wimbledon Finale, dem wichtigsten Match ihres ja. Lebens gegen Iga Świątek verliert und sie dann im Viertelfinale bei ja. den US Open wieder schlägt. Das fand ich unheimlich beeindruckend, diese mentale Resilienz zu haben, das dann für sich rumzudrehen und nicht auf den Platz zu gehen und Angst zu haben, wieder 0-0 zu verlieren, ne, oder so.
Nee, deswegen, also ich habe mich sportlich in Amanda Anisimova verliebt, mhm. weil sie einfach mental so die Kurve bekommen hat, nach dem peinlichsten Moment, den ein Tennisspieler haben kann. Wenn du Wimbledon-Finale 6-0, 6-0 verlierst, willst du dich verstecken am nächsten Tag und die nächsten Wochen und Monate. Sie hat das weggesteckt und sie kam zurück und sie schlägt genau die Gegnerin, die ihr diese Schmach zugefügt hat, schlägt sie dann im Viertelfinale in ihrem Heim Grand Slam. Also ich hätte es auch ihr gewünscht, den Grand Slam dann zu gewinnen, aber vielleicht war das zu viel, weil die Anstrengung, die sie braucht, um sich zu konzentrieren, die mentale Disziplin, geht eigentlich nicht, aber sie hat das geschafft und das Halbfinale gegen Osaka den ersten Satz verloren, dann im Tiebreak des zweiten nochmal gewonnen und so weiter. Also das war unglaublich großer Sport, aber du hast vollkommen recht, dieses zu erwähnen, das war vielleicht das wichtigste Match überhaupt in dem ganzen Grand Slam.
Ja, wow, das war wirklich sehr ja. faszinierend. Und dann noch ein paar Worte zu Arenas neuem Mitglied im Trainerteam, Max Mirny, den du auch
ja.
kennst. Das war ein bisschen eine tragische Geschichte. Vor ein paar Jahren hatte er einen bösartigen Gehirntumor und viele der Ärzte haben ihm kaum noch Zeit zum Leben gegeben. Aber
wow.
der Ehrlich? Kämpfer, der er ist, ja, es war vor,
wow.
war es letztes Jahr oder vor zwei Jahren?
Wow.
Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ja. Aber er hat sich da durchgekämpft, ihm geht's wieder gut, er ist wieder gesund. Arena hat ihn vor Cincinnati in ihr Team geholt, um ihr Netzspiel zu verbessern, weil sie auch gemerkt hat, ne, nach dem Match gegen Laura Siegemund in Wimbledon
ja.
und jetzt erneut, Wimbledon ist das einzige Finale, was sie noch nicht erreicht hat. Und das ist ja eben, wir haben schon so oft drüber gesprochen, das prestigeträchtigste Turnier des Jahres für Tennisspieler.
Ja.
Und sie hat dann gesagt, okay, ich muss besser am Netz werden. Gegen Laura Siegemund, die mich so mit kurzen Slices
ja,
immer
ja.
wieder nach vorne geholt hat, wusste
ja.
ich nicht, was ich machen soll, hat Max Mirny dazu geholt. In Cincinnati, Boris, am Netz, du hättest Tränen geweint. Es war Kraut und Rüben. Kraut und Rüben. Und es war so weit, dass ja. Lindsay Davenport, die das Match kommentiert hat, gesagt ja. hat irgendwann, bitte Arena, komm nicht mehr ans Netz.
Bleib hinten stehen. Ja.
Bleib
in der Grundlinie.
Genau, du bist so viel besser als alle von hinten, komm nicht mehr
ja.
ins Netz. Aber das ist eben auch Arina Sabalenka. Wir haben
ja,
gerade
genau.
von Carlos' Aufschlag
Ganz
gesprochen.
Genau.
Das ist ein Risiko, das zu machen.
Ja.
Und sie verliert früh in Cincinnati gegen Elena Rybakina im Viertelfinale und macht es aber, zieht es durch. Ich habe die ersten zwei Matches von Arina kommentiert und auf einmal hat sie gut angegriffen. Auf einmal war sie gut am Netz. Auf einmal wusste sie, welche Räume sie abdecken musste. Ja. Und hat dann auch gegen Jess Pegula, nachdem sie 2-3 Matchbälle nicht gut abgeschlossen hat, den Matchball, den letzten, am Netz weggemacht. Genau. Und, und das finde ich so beeindruckend. Nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber nochmal, um das zu untermauern, wie ihr Champions da stur dabei bleibt, auch wenn alle drumherum sagen, geh lieber nicht ans Netz, lass es. Yeah. Oder nee, änder deinen Aufschlag nicht, das ist zu gefährlich.
Ja, ja, klar,
und die Champions haben dann diese Sturheit, das durchzuziehen, entgegen aller Meinungen drumherum. Und das wird dann oft belohnt im Tennis, auch wenn es manchmal, wie bei Carlos, 8 Monate dauert und bei Arena dann in schon wenigen Wochen gleich funktioniert. Ja. Aber das finde ich so beeindruckend bei euch, dass ihr diese Sturheit, diese gute Sturheit habt.
Ja, du musst dir natürlich auch dann die richtigen Trainer ins Team holen. Ne? Also auch, ich weiß nicht, wer alles jetzt mit Namen, wer alles im Team von Alcaraz ist, aber ich rede von 8-9 Trainern. Also jeder hat eine wichtige Rolle. Und diese Verbesserung ist ja schon seit der Sandplatzsaison passiert. Also seit Monte Carlo spielt er besser wie jeder andere. Auch wenn er das Wimbledon-Finale verloren hat, aber der war nur im Finale, hat jetzt bis dahin, glaube ich, 6 oder 7 Turniere gewonnen. Also die Nummer 1 der Welt auch schon da. Und auch bei Sabalenka, also sie hat auch erkannt, ich bin einfach am Netz nicht gut genug, also hole ich mir einen, der noch aus meinem Land kommt, aus Weißrussland, der sich einfach am Netz besser auskennt wie ich. Das ist intelligent und das ist der Grund, warum sie sich auch in Zukunft weiter verbessern wird. Aber für mich so die letzte Frage an dich. Was hältst du davon, dass Donald J. Trump das Finale bei den Herren besucht hat, als amtierender Präsident der Vereinigten Staaten? weil so der Grund ist, es durfte sich ja kein Journalist darüber öffentlich auslassen. Also es wurde ja verboten für alle Journalisten, ihre Meinung abzugeben, ob sie das jetzt gut oder schlecht gefunden haben.
Ja, also ich glaube, also ich habe die E-Mail nicht bekommen, obwohl ich auch in diesem Media-Ding bin. Ja, deswegen, ich glaube, es muss an Print-Journalisten rausgeschickt werden. Weil ich bin dann, es gibt ja dann einen Unterschied zwischen Broadcast-Media, das sind dann so die TV-Medien und die Print-Media, also die Journalisten, die dann wirklich im Presseraum sitzen und die Texte schreiben. Ich habe die E-Mail nicht bekommen. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, warum nicht. Ich war von der USTA nur bis Samstag gebucht. Also mit dem Damenfinale war quasi meine Buchung durch und ich habe dann gestern am Sonntag ein bisschen was für Sky Deutschland gemacht, ein paar Schalten, aber das war's. Das kann der Grund sein oder vielleicht hat das nur eine Gruppe von Journalisten bekommen, aber ich bin in dem Pool und ich hatte die E-Mail nicht bekommen. Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst oder das Mutigste, was du machen kannst, ist Journalisten, vor allem Ausgebildeten. Ich nenne mich jetzt wirklich nicht Journalistin. Ich bin Tennisspielerin, die Tennis beobachtet. Aber
ja, du bist schon mittlerweile, mehr. Also bist du klar mehr, aber okay. Ja.
Ja, aber Journalisten und Journalistinnen, Ausgebildeten zu sagen, was sie sagen und was sie nicht sagen dürfen, das geht meistens nach hinten los.
Ja.
Ich bin wirklich kein politischer Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich gestört hat an dem Ganzen war, dass vom Tennis komplett abgelenkt wurde. Das Stadion war halb leer zum ersten Satz und die Stimmung, ich weiß nicht, ob es sich im Fernsehen übertragen hat, aber ich war im Stadion, die Stimmung war komplett tot und es hatte nichts mit Carlos und nichts mit Jannik zu tun, sondern alle waren mit anderen Dingen beschäftigt. Alle haben auf ihre Handys geguckt, die ganze Zeit die News-Dinger refreshed, um zu gucken, warum ist das Stadion leer. Es war aufgrund des verbesserten oder verstärkten Sicherheitsmaßnahmen.
Richtig.
Alle wurden komplett kontrolliert. Wir durften auch nur mit einem Handy auf die Anlage kommen und mussten um 9 Uhr morgens schon da sein.
Wow.
Das waren so die Sicherheitsvorkehrungen. Es war wohl auch gestern so, dass um 10 Uhr, 22 Uhr amerikanischer Zeit am Samstag, also vor dem Männerfinale, alle die Anlage verlassen mussten, weil der Secret Service durchgegangen ist, um alles zu checken.
Okay.
Und Arina Sabalenka war noch in der Umkleide und hat gefeiert mit ihrem Team und sie wurde dann quasi rausgeschmissen, um woanders weiter zu feiern. Das ist so das Einzige, wie gesagt, als ich habe meine Meinung, aber ich würde die jetzt als Tennis-Expertin nicht raushauen und denken, dass ich irgendwie was weiß, als was andere, die sich damit tagtäglich beschäftigen, nicht wissen. Ich habe meine Meinung, aber das hat mich so gestört, dass ich gemerkt habe, dass die Atmosphäre im Stadion zerstört wurde, leider vor allem am Anfang, dass das Stadion halb leer war bis Mitte des zweiten Satzes und dann auch ein Drittel immer noch nicht gefüllt war, dass Leute, die viel Geld für Tickets ausgegeben hatten, wahrscheinlich die Hälfte des Matches verpasst haben.
Ja.
Und dass halt, wie gesagt, dass Carlos und Yannick in einer blöden Position waren. Das Gute daran ist, die werden wahrscheinlich noch hunderte Finals gegeneinander spielen. Deswegen wird es nur eins von vielen sein. Aber das ist so das Einzige, was mich gestört hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es unheimlich schwierig. Ich weiß nicht, wie sie es anders hätten handeln können, ne? Weil,
Du hättest gesagt,
gar nicht kommen. Oder
Erstmal finde ich es grundsätzlich wichtig und gut, dass der Präsident des jeweiligen Landes, wo ein Grand Slam stattfindet, zum Finale kommen will. Das unterstreicht die Bedeutung
um Tennis.
Das ist die größte Plattform, die wichtigste politische Kraft im Land hat, sich darzustellen. Ich finde das erstmal unabhängig vom Namen, finde ich das gut und wichtig. Aber die Verantwortlichen wussten das. Es muss doch möglich sein, die Sicherheitsvorkehrungen so zu schaffen, dass die Spieler nicht vor einem halbleeren Stadion anfangen müssen. Wir reden von Alcaraz.
Und es wurde verspätet. Ne? Es wurde noch, muss man dazu sagen, es sollte um 14 Uhr losgehen und die Spieler sind irgendwann um 14.45 Uhr auf den Platz gekommen.
Richtig.
Erst.
So, und wenn das schon am Abend vorher klar war, dass der Präsident kommt, dann muss es doch möglich sein, dass man die Menschen, die teure Tickets gezahlt haben, rechtzeitig durch die Sicherheitsschleuse führt, damit die Punkte 14 Uhr auf dem Platz sitzen und nicht erst Viertel vor drei, teilweise noch schwerer. Also ich finde, da haben einige nicht zu Ende gedacht oder einige einen Fehler gemacht. Ich finde es aber grundsätzlich wichtig und gut, dass der Präsident des jeweiligen Landes, ich meine, bei meinem Wimbledon 1985 war Präsident Richard von Weizsäcker in der Royal Box. Das war für mich eine große Ehre. Ja. Und er war rechtzeitig da und da gab es auch keine unnötigen Sicherheitsvorkehrungen. Es ging damals noch, es war eine andere Zeit, ich gebe es zu. Mhm. Aber ich finde es gut, wenn eben Tennis, es hat so eine Bedeutung gekommen, es ist so eine Plattform bekommen, um Botschaften rüberzubringen. Ich finde das grundsätzlich gut, aber die Verantwortlichen müssen es natürlich auch handeln.
Besser organisieren.
Ja.
So. Schön. Boris, US Open abgeschlossen, over and out. Was machen wir jetzt mit den restlichen 3-4 Monaten dieses Jahres? Sollen wir uns irgendwie eingraben in ein Kellerloch und nie wieder hervorkommen? Oder glaubst du, können wir uns irgendwann wieder auf Tennis freuen?
Ja, natürlich. Die Asian Swing, also die Turniere in Asien, finden ja statt. Dann gibt es ja den Königsslam in Riyadh. Und dann kommt ja die ganze Meute wieder nach Europa. Und ich glaube, da gibt es noch genügend Gründe, sich über den Sport zu unterhalten. Und dann gibt es das ATP-Finale in Turin, wo wir beide in Turin sein werden. Insofern, ich glaube, es ist noch nicht das letzte Wort über Tennis gesprochen dieses Jahr.
Das freut mich sehr, Boris, denn ich würde dich vermissen in den nächsten 4 Monaten. Das heißt, ich habe morgen Geburtstag, Boris, bitte schick mir eine SMS.
Okay, okay.
Damit ich meinen Freunden sagen kann, Boris Becker hat mir eine SMS an meinem Geburtstag geschickt.
Sehr schön, also, mache ich natürlich.
Es war sehr schön, vielen Dank, dass du dich mit mir nochmal über die US Open unterhalten hast.
Ja.
Und wir werden sehen, was als nächstes passiert und dann natürlich wieder zusammenkommen, um das alles ordentlich durchzudiskutieren.
Natürlich, so machen wir das.
Ja. Bis ganz bald, Boris. Ciao,
ciao. Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.